Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Seit dem 14. Mai 2017 ist Emmanuel Macron Staatspräsident von Frankreich. Er ist also knapp über 2 Jahre im Amt. Zeit, mit unserem Frankreich-Korrespondenten Jürgen König eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen über die Arbeit des jugendlichen Sturm- und Drangreformers, als der Macron einst gestartet ist. Eine Bilanz irgendwo zwischen Gelbwesten, dem Brand der Notre Dame und der jüngsten Europawahl. Mit letzterer wollen wir beginnen. Hören wir zunächst, was der Macron-Vertraute Pascal Canfin vor genau einer Woche aus Anlass des Postengeschachers um den EU-Kommissionspräsidenten in Brüssel zu sagen hatte.
Le candidat proposé par le PPE, un Allemand, Manfred Weber.
Der Kandidat der Konservativen namens Manfred Weber.
Est totalement disqualifié aujourd'hui.
Sei durch das schlechte Abschneiden der EVP bei der Europawahl total disqualifiziert.
Ça veut dire que les jeux sont réouverts.
Das Rennen sei jetzt wieder völlig offen. Nur einer spiele ab sofort keine Rolle mehr. Der Spitzenkandidat von Angela Merkel.
Favori d'Angela Merkel est aujourd'hui à nos yeux disqualifié.
Manfred Weber sei nach dem schlechten Abschneiden der Christdemokraten bei der Europawahl total disqualifiziert.
So viel zum Thema deutsch-französische Freundschaft. Also, Herr König, dafür, dass Macron sich gerade selbst auch eine, wenn auch moderate, Klatsche bei der Europawahl abgeholt hat, dafür war der französische Auftritt in Brüssel schon reichlich großmäulig, oder?
Ach, ich weiß nicht, großmäulig. Macron hat von Anfang an die Linie vertreten, dass nicht ein siegreicher Spitzenkandidat automatisch EU-Kommissionschef werden soll. Das sei eine demokratische Irreführung, hat er gesagt. Dafür gäbe es keine rechtliche Grundlage. Das war sein zentrales Argument oder ist es. Sondern EU-Kommissionschef soll eben jemand werden, den die Staats- und Regierungschefs aus inhaltlichen Gründen für die oder den Richtigen halten und die oder der dann ja auch noch vom Parlament gewählt werden muss. Diese Linie hat Macron auch im Wahlkampf betont. Er hat Manfred Weber im Wahlkampf nicht direkt kritisiert, aber eben immer wieder auf diese fehlende Rechtsgrundlage für das Spitzenkandidatenmodell verwiesen. Dass jetzt in Brüssel ein anderer Ton angeschlagen wird, ich meine, das liegt auf der Hand. Die Wahlergebnisse sind da, die Sitzverteilung bekannt, jetzt wird um Posten gekämpft und eben auch mit härteren Zungenschlägen. Und ich würde auch nicht von einer Klatsche sprechen, wenn Sie mir diese Kritik erlauben, die Macron sich da bei der Europawahl abgeholt hätte. Seine Liste hat nicht gewonnen, das ist wohl wahr, aber es fehlten ihr nur 0,9% der Stimmen zum Sieg. Also das war schon sehr knapp.
Ja, wenn wir da nochmal nach Frankreich zum Ergebnis gucken, bestand die eigentliche Niederlage für Macrons Partei La République en Marche darin, dass der erreichte Stimmenanteil von 22,4% zu niedrig war? Sie sagten gerade, es fehlten wenig zur Mehrheit. Oder bestand die Niederlage darin, dass man vom Rassemblement National und seiner Chefin Marine Le Pen rechts überholt wurde?
Ja, ich würde sagen, ein bisschen von beidem. Macron hatte einen Sieg über Marine Le Pens Rassemblement National zu einem seiner wichtigsten Ziele erklärt. Insofern war für ihn diese Wahlniederlage auch persönlich schon bitter. Andererseits hat er ein anderes Wahlziel sehr wohl erreicht. Er hat nämlich die konservativen Republikaner, ich glaube, man kann sagen, endgültig marginalisiert. Ja, also eine langjährige Regierungspartei, die auf nur noch 8,4% der Stimmen kommt, das ist für Macron kein Gegner mehr. Die ganze Linke hatte sich schon vorher in 5 Parteien und Bewegungen zerspalten. Darunter, man stelle sich das vor, kamen die Sozialisten, die ja auch sehr lange regierten, die 2 Präsidenten stellten. Sie kamen und auch nur im Rahmen eines Wahlbündnisses auf gerade mal 6,2%. Die Grünen mit 13,47%, sie hatten ein historisch gutes Ergebnis, spielen aber in der französischen Innenpolitik bisher jedenfalls keine nennenswerte Rolle. Das heißt, die gesamte französische Politik wird künftig von 2 Lagern dominiert. Der Macron-Bewegung und den Rechtspopulisten um Marine Le Pen. Und diese Konstellation kommt Macron sehr entgegen, nicht zuletzt, weil er dadurch auch ziemlich gute Chancen hat, 2022 wiedergewählt zu werden.
Das heißt, die Europäer können ihre Game of Thrones-Spielchen bis zum nächsten Gipfel am 20. Juni getrost fortsetzen und vielleicht gebiert man da ja auch einen neuen Kommissionspräsidenten, aber Macron muss jetzt seine Hausaufgaben in Frankreich machen und Sie sagten, er hat eine gute Ausgangslage jetzt? Was steht an?
Ja, er hat eine gute Ausgangslage. Er wird den eingeschlagenen Reformkurs beibehalten. Es stehen große Brocken an. Also die Reform der Arbeitslosenversicherung wird fortgesetzt, auch die Reform des Gesundheitswesens und dann die Rentenreform. Die wird vor allem immense Diskussionen hervorrufen. Auch weil es da wirklich an uralt eingebürgerte Privilegien geht, die manche Berufsgruppen sich vor Jahrzehnten erkämpft haben und jetzt mit allen Mitteln beibehalten wollen. Ein auch sehr großer Brocken ist das Vorhaben, die vorherrschende Zentralisierung abzubauen. Und die Sozialreformen, die Macron als Folge der Gelbwestenbewegung per Dekret erlassen hat, sie kosten den Staat rund 17 Milliarden Euro. Wo die herkommen sollen, weiß bisher niemand so recht. Auch das gehört zu den Hausaufgaben, diese Frage jetzt zu beantworten.
Das heißt, Emmanuel Macron ist vor 2 Jahren ja als flotter jugendlicher Feger angetreten, als Erneuerer. Wie ist denn, Sie sagen, die ganzen Reformen stehen noch bevor. Was hat er denn jetzt 2 Jahre lang gemacht?
Na, er hat ja angefangen mit den Reformen und die werden jetzt fortgesetzt. Und die Bilanz ist gut, wenn nicht sehr gut. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, wie lange und mit welchem, ja, wie soll man sagen, gesellschaftlichem Aufruhr als Begleitprogramm der Vorgängerpräsident François Hollande die Reform des Arbeitsrechts auf den Weg bringen wollte und es nicht geschafft hat. Macron hat es geschafft. An der Reform der Staatsbahn, SNCF, ist vor Jahrzehnten eine ganze Regierung zerbrochen, damals die von Alain Juppé. Seither hat sich keine Regierung mehr daran getraut. Macron hat die Bahnreform innerhalb von Monaten umgesetzt und auch abgeschlossen. Beides waren wirklich politische Großtaten, die auch in der Wirtschaft so eine Art Macron-Effekt ausgelöst haben. Und dieser Effekt ist heute noch spürbar. Macron gilt in der Wirtschaft nach wie vor als glaubwürdig und verlässlich. Die Regierung ist handlungsfähig. Es gibt keine Blockade im Parlament. Die Start-up-Kultur blüht und gedeiht. Jetzt zu Wochenbeginn wurde gerade eine Untersuchung veröffentlicht, wonach ausländische Unternehmen zum ersten Mal seit 10 Jahren mehr in Frankreich investiert haben als in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit ist in Frankreich mit 8,7% auf dem niedrigsten Stand seit 10 Jahren, was Macron auch zumindest in Teilen der Bevölkerung Pluspunkte eingebracht hat. Also das ist schon eine sehr gute Bilanz für 2 Regierungsjahre. Was entschieden zu kurz kam, ist das ganze Thema Ökologie, Energiewende, Klimaschutz, Mobilität. Da will er entschieden nachbessern und ich bin sicher, das wird er auch machen.
Ich höre in Ihnen, Jürgen König, den überzeugten Macron-Fan. Trotzdem bleibt das
Schimpfen. Man kann ihn auch in vielem kritisieren, so ist es nicht. Aber wenn Sie mich nach der Bilanz fragen, muss ich wirklich sagen, sie fällt unterm Strich sehr gut aus. Ja.
Okay. Es bleibt aber auch im Raum das Schimpfwort vom Präsidenten der Reichen. Das bleibt an ihm irgendwie haften wie Pech. Die Kollegen der Süddeutschen Zeitung haben einmal geschrieben, dass er in der Unsozialfalle stecke. Alles, was er tue, werde ihm als unsozial angekreidet. Zu Recht?
Ja, insofern zu Recht, als Macron ja nicht weniger vorschwebt als ein kompletter Umbau des Staatswesens. Das hat er so im Wahlkampf angekündigt, darauf bezieht er sich jetzt immer, fühlt sich durch seine Wahl auch legitimiert. Und Umbau des Staatswesens heißt konkret Verschlankung der staatlichen Verwaltung, Verkleinerung des öffentlichen Dienstes, Einschränkung bzw. Neuorganisation staatlicher Leistungen, Dezentralisierung. Das alles geht mit Stellenstreichungen einher, mit verlängerten Arbeitszeiten, mit auch ja, Einschränkungen einiger Mitspracherechte der Gewerkschaften und anderer Gremien in den Unternehmen, wodurch unternehmerische Entscheidungen eben erheblich erleichtert wurden. Dass solche Maßnahmen nach 4 Jahrzehnten ohne grundlegende Reform überfällig sind, darin sind sich hier nicht nur die Ökonomen einig, sondern auch wirklich große Teile der Bevölkerung. Wenn es dann aber konkret wird, und das wird es jetzt, dann ist der Unmut groß. Und wenn Macron dann auch noch so etwas wie die Vermögenssteuer teilweise abschafft, um Geld ins Land zu holen und an dieser Maßnahme auch nach den Gelbwestenprotesten festhält, dann klebt ihm sofort wieder das Etikett Präsident der Reichen an. Und das tut es heute noch, ja, das ist so.
Apropos Gelbwesten, die Gilets jaunes, lange nichts gehört. Was machen Sie im Moment? Sind Sie noch sichtbar im Straßenbild, zum Beispiel bei Ihnen in Paris? Und sind Sie noch, wie das ja früher so anvisiert wurde, eine Gefahr für den Staatschef?
Ja, sie sind sichtbar, aber man muss schon sehr genau hinschauen. Also am letzten Samstag waren es in Paris etwa 1500 Gelbwesten. Im ganzen Land ist die Bewegung arg zusammengeschmolzen. Bei den Europawahlen spielten sie gar keine Rolle. Das war auch mal anders angekündigt worden. Also man hat im Moment den Eindruck, die Bewegung, ich sag's mal vorsichtig, ist, könnte dabei sein, sich aufzulösen. Eine Gefahr für den Staatschef, würde ich sagen, ist sie im Moment nicht. Aber wer weiß, das kann sich auch wieder ändern. Das ist schwer einzuschätzen.
Im April entstand der Eindruck, dass Macrons Auftritt für den Aufbau der teilweise zerstörten Pariser Kathedrale Notre-Dame so einen kleinen Stimmungsaufschwung für ihn brachte. Stimmt das? Und war das nachhaltig?
Also wie man es nimmt, Präsident Macron hatte ja kurz nach dem Brand geradezu angekündigt, in 5 Jahren wird der Wiederaufbau von Notre-Dame abgeschlossen sein. Und das, ja, das kam bei vielen gut an, diese Haltung, der Mann tut was, der kümmert sich. Andererseits kam diese Präsidentenrede bei sehr vielen, sagen wir, Kunsthistorikern, Architekten, Journalisten, auch bei vielen Institutionen, vom Kulturministerium bis zur UNESCO, bei ihnen allen kam sie gar nicht gut an. Denn Macrons Plan sah eben vor, dass man beim Wiederaufbau von Notre-Dame von den bestehenden Vorschriften zu Fragen Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz, Umgang mit dem Kulturerbe, dass man davon abweichen kann, eben um die Arbeit in 5 Jahren schaffen zu können. Also hier hat Macron schon einen Dämpfer bekommen, der aber seinem Ruf nachhaltig nicht schaden wird. Und ich bin irgendwie auch sicher, er wird das schaffen, denn 2024 sind hier die Olympischen Spiele in Paris. Und das ist natürlich der einzige Grund, warum es so schnell gehen soll. Wir werden sehen, wie es geht. Aber ich glaube, es wird tatsächlich zügig vorangehen.
Und 2022 sind die nächsten Präsidentschaftswahlen. Ihr Tipp,
oh ja,
wie viel Prozent der Stimmen würde Emmanuel Macron Stand heute von seinen Franzosen bekommen, wenn er überhaupt so lange durchhält?
Also ich glaube, er wird auf jeden Fall so lange durchhalten. Ich glaube, er würde im ersten Wahlgang gegen seine vermutliche Gegenkandidatin Marine Le Pen gewinnen, knapp, sagen wir 24,x zu 23,x%. Im zweiten Wahlgang würde er sie dann haushoch schlagen. Also ich könnte mir eine Wiederauflage der Ergebnisse von 2017 Stand heute ganz gut vorstellen.
2 Jahre Emmanuel Macron in Frankreich und wahrscheinlich noch viele Jahre mehr, das sagt unser Korrespondent Jürgen König. Vielen Dank an ihn. Und danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler. We'll be right back.